Die Schule ist eine ganz klassische, moderne Schule. Da ist kein Schnickschnack dran, da gibt es keine modischen Elemente. Es sind im Endeffekt drei Scheiben, die zueinander versetzt sind und sich um einen Innenhof gruppieren. Durch diese Versetzung der Scheiben ergeben sich große Vordächer, die ein baulicher Sonnenschutz sind, Richtung Süden orientiert, dass man sich die Jalousien spart.
Die weit vorspringenden Dächer schützen auch den Fahrradparkplatz vor Regen. Eröffnet wurde die Mittelschule und Landesmusikschule im oberösterreichischen Schwanenstadt 2016. Die Planung des Gebäudes erfolgte vom ortsansässigen F2-Architektenteam, das bereits viel Erfahrung im Schulbau hat. Ein Mitbegründer des Architekturbüros ist Markus Fischer, der uns zu einem Rundgang durch die Schule einlädt.
Das ist jetzt die neue Mittelschule und die Musikschule in Schwanenstadt, vor der wir stehen. Und ich würde sagen einfach, wir gehen jetzt einmal rein und schauen uns diese Lernlandschaften an. Ja, wir kommen hier in das zentrale Foyer, ein zweigeschossiges Foyer, das in einen schönen Innenhof geht, der alle drei Geschosse umspannt. Und das ist sozusagen das Zentrum der Schule. Das sind im unteren Bereich die Ausspeisung, Teil der Musikschule, der Turnsaal und der Veranstaltungssaal. Und in den darüberliegenden Geschossen ist dann die neue Mittelschule untergebracht.
Der Eingangsbereich versprüht eine freundliche, helle Atmosphäre. Die tragenden Betonpfeiler sind allesamt mit Holz verkleidet und auch die Decken gliedern Holzpaneele.
Ich glaube einfach, es ist schön, wenn Holz auch sichtbar ist, dass das nicht verkleidet wird. Es bringt sehr, sehr viel Wärme ins Innere des Gebäudes. Die Holzstützen sind im Erdgeschoss viel dicker und die Träger viel höher als im obersten Geschoss. Das heißt, auch die Statik ist ablesbar, was ja vielleicht auch ganz toll ist für die Kinder.
Für den innovativen Einsatz von Holz wurde die Schule mit dem Oberösterreichischen Holzbaupreis 2019 ausgezeichnet. Vorreiter in Sachen Holzbau waren in Österreich jedoch Architekten aus dem westlichsten Bundesland Vorarlberg, betont Christian Kühn. Der Architekt und Architekturpublizist unterrichtet Gebäudelehre an der TU Wien.
Der Holzbau hat natürlich generell in den letzten 20 Jahren sich sehr viele Aufgabengebiete erobert, unter anderem auch die Schule, und da gibt es natürlich herrliche Beispiele für Schulen, die in einer Mischbauweise in der Regel errichtet worden sind. Also reine Holzbauten sind selten, aber die Kombination mit aussteifenden Elementen aus Beton, Sockel, erdberührende Elemente aus Beton und darüber einen Holzbau, das ist inzwischen schon etabliert.
Die psychologischen Auswirkungen von Baustoffen und Materialien auf Kinder haben Anders Nyroth und Tina Brinsli-Mark von der norwegischen University of Life Sciences in ihrer Publikation »Is Interior Wood Use Psychologically Beneficial?« untersucht. Auszüge daraus veröffentlichten Katharina Rosenberger und Franz Hammerer vom Institut Forschung und Entwicklung an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. In ihrer Broschüre mit dem Titel Raumbildung heißt es:
So zeigt sich, dass Holzwände wie auch weiß verputzte Wände im Vergleich zu Sichtbetonwänden weniger anfällig für Vandalismus, wie beispielsweise Bekritzeln sind. Holz wird bereits von Schülern als besonders wertvolles Material eingestuft, was sie zu einem rücksichtsvolleren Umgang motiviert. Das hat viel mit Erfahrungen und kulturellen Haltungen aus dem sozialen Umfeld zu tun. Neben Holz kann das Wohlbefinden in Gebäuden auch durch das Einsetzen organischer Formen und naturnaher Farben, kurzum durch biophiles Design, gesteigert werden.
Abgeraten wird vom Einsatz kräftiger, warmer Farben wie Rot und Orange, da sie das subjektive Temperaturempfinden um bis zu 3 Grad steigern. Nachweislich verschlechtert sich damit die Konzentrationsfähigkeit. Zudem ermüden unsere Augen bei zu starken Farbkontrasten, erklärt der Architekt Markus Fischer.
Eine Schule muss natürlich eine angenehme Atmosphäre ausstrahlen. Es sind viele verschiedene Kinder dort, die alle eine unterschiedliche Beziehung zu einem Material haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also das muss eigentlich für alle passen, und da ist man als Architekt schon angehalten, jetzt nicht aus einem formalen Grund heraus Räume zu bilden, die diese Behaglichkeit nicht ausstrahlen.
Das Wohlbefinden steigert auch der Einfall von Tageslicht. Glas ist deshalb ein wichtiger Baustoff. Wo dennoch Zurückhaltung geboten ist, verrät ein Artikel in der Architekturbroschüre Raumbildung von Katharina Rosenberger und Franz Hammerer.
Ein bauphysikalischer Grund, der leider oft übersehen wird, ist die Nachhallzeit, die durch viele Glasoberflächen begünstigt wird, was zum Irrelevant Speech-Effekt führt, der das Erlernen von Sprache erschwert. Auch wenn Personen angeben, dass sie sich durch Lärm subjektiv nicht gestört fühlen, zeigen sie erhöhte physiologische Parameter, die sich negativ auf Lernen und Wohlbefinden auswirken. Aus zahlreichen neuen Schulbauten, deren Klassenwände transparent sind, ist laut Aussagen der Nutzer bekannt, dass die Wände schrittweise zugeklebt wurden. Ein ständiges Gesehenwerden können widerspricht jedem Bedürfnis nach Sicherheit und Konzentration.
Nicht nur lärmdämmende Materialien, sondern auch eine durch bauliche Maßnahmen geförderte Unterrichtsgestaltung kann Lärm reduzieren. Katharina Rosenberger vom Institut Forschung und Entwicklung an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems gibt ein Beispiel.
Wenn Kinder sehr ruhig gehalten, unter Anführungszeichen, werden für den Unterricht und ihnen wenig Möglichkeit zum persönlichen Ausdruck gegeben wird, dann ist die Chance recht hoch, dass in den Zeiten, wo sie sozusagen freier gelassen werden, dass sie das dann auch ausagieren. Wenn von vornherein Schule so ist, dass sich Kinder gut einbringen können und Kinder sich auch Zeiten herausnehmen können, wo sie zum Beispiel ein bisschen plaudern wollen oder sich zurückziehen wollen oder lachen wollen, dann entsteht gar nicht dieser Druck, sodass dann gar nicht dieser Lärm manchmal entsteht. Also das sind schon auch unsere Erfahrungen in der Unterrichtsforschung. Also es hängt schon auch mit der ganzen Organisation und auch des Konzepts von Lehren und Lernen zusammen, wie ich mit Akustik umgehe. We don't need no education. We don't need no thought control.
Das äußere Erscheinungsbild, die Raumgestaltung, die Wahl der Materialien, hinter diesen Aspekten stand und steht noch immer die Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele. Davon ist der Architekt und Architekturpublizist Christian Kühn überzeugt.
Die industrielle Revolution, für die Schule, wie wir sie kennen, ist das der zentrale Trigger gewesen. Wenn man davor in der Geschichte geht, zum Jan Comenius zum Beispiel, das ist der Mensch, der den Begriff der Didaktik und Pädagogik erfunden hat, der spricht von der Schule als Spiel. Und da geht es viel um Spielerisches. Wenn man sich die Bilder des 19. Jahrhunderts anschaut, da geht es um die Workforce, die imstande ist, in der Fabrik präzise zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Handlung zu setzen.
Dementsprechend ausgeprägt waren zumindest im damaligen deutschen Sprach- und Kulturraum kasernenähnliche Schulanordnungen, wobei die Klassenzimmer vorzugsweise entlang eines Ganges hintereinander aufgefädelt waren. Dieser Schultyp wird heute als Gangschule bezeichnet. Mit den Auswirkungen von Räumen und Schulbauten auf das Lernverhalten beschäftigt sich auch die Bildungswissenschaftlerin Katharina Rosenberger.
Die Schulen und die Klassenzimmer sind eigentlich ja physische, soziale und symbolische Räume, in denen sich pädagogische Orientierungen realisieren. Wir sehen also, dass die architektonische Gestaltung von Schulbauten und ihre räumliche Organisation Ausdruck von pädagogischen Orientierungen sind. Und denen liegen wieder andere Orientierungen zugrunde, zum Beispiel ein anthropologisches Verständnis, ein Verständnis, was sind Kinder, wie soll man Kindern begegnen, was ist Lernen, wie ist die Vorstellung von Themen wie Macht und Autorität. Das findet sich dann schließlich wieder auch in bildungspolitischen Vorstellungen und in bürokratischen Regelungen. Und das heißt, das findet sich sehr wohl, diese gesellschaftlichen Grundannahmen dann in der Ausgestaltung der Bildungsbauten wieder.
Während in Deutschland und Österreich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts baulich der Kasernentyp vorherrschte, experimentierte man in Großbritannien bereits Anfang des 19. Jahrhunderts mit offenen Schulformen. Das erklärt der Architekt Christian Kühn.
Da gab es eben im frühen 19. Jahrhundert so Panoptikum-artigen Strukturen und Großschulen, wo ein Lehrer 250 Schüler unterrichten konnte, mit Monitoren haben die geheißen. Also man hat dann ältere Schüler beauftragt, die Jüngeren zu unterrichten. Und da gab es im Commonwealth 20.000 Schulen, die nach diesem Prinzip funktioniert haben. aber nur in einer Phase zwischen 1820 und 1850. Und die Briten haben sehr, sehr lange gehadert mit den Klassenzimmern, bis spät ins 19. Jahrhundert.
Die alte Schule, so Katharina Rosenberger, war auf Linearität, Exklusivität, Separation und Konformität ausgerichtet. Die Anforderungen an die Schule der Gegenwart seien jedoch andere. So hätte die Schule etwa die Aufgabe, das rationale Denken zu fördern, meint Katharina Rosenberger.
Wir müssen die soziale Verantwortung in den Blick nehmen, das Umweltbewusstsein, die Ermächtigung zur persönlichen Lebensgestaltung. Und was braucht es dafür? Da braucht es Leitbegriffe wie Dynamik, Kreativität, Vielfältigkeit, Flexibilität, Bildungsfreude, Selbstverantwortung. Und das muss sich einerseits in den Lernmethoden, aber andererseits auch in den Rahmenbedingungen, wie es eben die räumliche Situation in einer Schule ist, niederschlagen.
In Österreich hielt die moderne Schularchitektur ab den frühen 1960er Jahren Einzug. In dieser Phase sei sehr viel über humanistische Aspekte im Schulbau diskutiert worden, so der Architekt Christian Kühn. Eine Frage stand dabei im Fokus.
Was für Menschen ziehen wir denn da heran? Also das war dann also ein ganz bestimmter Gedanke, wie man den neuen Menschen formen kann.
Vertreten wurde dieser Ansatz von politisch links stehenden Architekten. Zwei davon waren Margarete Schütte-Lihotzky und ihr Ehemann Wilhelm Schütte.
Das kippt 1965, wo dann die Architekten sagen, es hat überhaupt keinen Sinn, über solche Fragen nachzudenken. Weil alles ändert sich so rasch, dass wir nicht wissen, welche Schule in 10 Jahren überhaupt existieren wird. Das heißt, wir müssen neutrale Strukturen bauen, am besten mit vorgefertigten Elementen. Und das hat dann eine eigene Art von Schulbau auch getriggert, der auch räumlich relativ unartikuliert war und ist 1980 ungefähr in einem gewissen konservativen Backlash ziemlich rasch abgerissen, die Diskussion. Man hat eben damals mit dem Aufkommen der Postmoderne in der Architektur gesagt, diese funktionalistischen Großschulen waren eine Verirrung. Wir bauen jetzt wieder Dinge, die sich über Jahrhunderte bewährt haben. Und das sei eben Gang- und Klassenzimmer und solche Strukturen, die aber in Wirklichkeit Erfindungen sind des 19. Jahrhunderts.
In den vergangenen Jahren setzte sich die Clusterschule bei Schulneubauten durch. Eine solche ist auch die Mittelschule und Landesmusikschule in Schwanenstadt, die der Architekt Markus Fischer mit seinem Team von F2 Architekten entworfen hat.
Da hat sich jetzt international und in Österreich in den letzten Jahren sehr viel getan. Weg von der klassischen Gangschule, weg vom Frontalunterricht und hin zu sogenannten Clusternschulen oder Marktplatzschulen, wo einfach Räume geschaffen werden, die differenziertes Lernen und Lehren ermöglichen, jahrgangs- und fächerübergreifendes, und wo sie die Räume auf die verschiedenen und sich ständig ändernden Situationen einstellen können.